Ich glaube, was ich wirklich cool fänden würde, ist, wenn es heißen würde, Michael springt die 7 Meter. Ich glaube, das wäre so eine Schlagzeile, das würde ich wirklich wahr finden, weil, wie gesagt, das ist ein Traum jeder Weitspringerin.
Das ist Michael Assani, eine der Top-Weitspringerinnen, die Deutschland aktuell zu bieten hat. Mit 6,91 Meter kratzte die 21-Jährige in diesem Jahr bereits an den magischen 7 Metern und musste bei den deutschen Hallenmeisterschaften nur Olympiasiegerin Malaika Mihambo den Vortritt lassen. In dieser Folge, die kurz vor den Hallenweltmeisterschaften aufgenommen wurde, nimmt sie uns mit in ihren Glauben, teilt ihre Werte und ihre Sicht auf die Welt. Ein Gespräch mit ganz viel Tiefgang, Inspiration und einer guten Portion Leichtigkeit. Mein Name ist Alexandra Dersch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit Michael Assani und der neuesten Folge von True Athletes, True Talk. Michael, was für ein Wochenende, bitte. Also ich bin noch ganz on fire, die Hallen-DM ist auch noch nicht lange her. Und auch wenn wir unser Gespräch erst mit ein bisschen Abstand zu den deutschen Meisterschaften ausstrahlen, wir müssen unbedingt über diesen Sonntag sprechen. Du merkst, ich bin noch ganz, ganz euphorisch und an Feuer, wenn ich daran zurückdenke. Du auch?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mein Handy, das klingelt und bimmelt und alles, es ist explodiert. Ich habe super viele Nachrichten bekommen und auch eine wieder sehr große mediale Aufmerksamkeit. Daran muss man sich halt gewöhnen. Ich bin noch super jung und bin das noch nicht so gewohnt. Und ja, ich muss es auch, glaube ich, immer noch verarbeiten, so Stück für Stück, was das jetzt für mich bedeutet. Vielleicht auch, was sich das in meiner Planung, was sich da ändert, mehr oder weniger. Aber ja, ich bin auch immer noch geflasht.
Du hast es gerade schon gesagt, du bist erst 21 Jahre alt und auch nochmal so als kleiner Rückblick, jetzt bist du in Leipzig 6,91 Meter gesprungen. Das war nicht nur Platz 2 hinter Malaika Mihambo und das war ein Weltklasse-Duell mit euch beiden, sie 6,93, du 6,91, also echt absolut auf Augenhöhe mit der Olympiasiegerin. Das ist die Olympianorm tatsächlich und das ist auch aktuell Platz 4. Das sind natürlich alles so Statistiken, die jetzt für den Moment irgendwie eine kleine Aussagekraft haben, aber natürlich auf die Dauer hin, ist das ein Zwischenschritt, nehme ich an, für dich? Oder wie würdest du es sehen?
Auf jeden Fall. Also deswegen war es uns auch wichtig, die Hallensaison mitzunehmen und auch grundsätzlich so zu arbeiten, wie wir es auch sonst machen und keine großen Veränderungen in der Planung zu machen, weil es geht darum, die Lockerheit mitzunehmen in die Wettkämpfe. Klar, es ist ein Olympiajahr, aber unterm Strich will man ja in jedem Jahr sein Bestes geben und so. Und wir haben auch jetzt in der Vorbereitung geschaut, dass ich körperlich die Belastung standhalte. Genau, und es ist einfach super, dass die harte Arbeit, die wir oder ich investiert habe, in der Vorbereitung sich einfach auszahlt. Und jetzt habe ich das Privileg quasi, dadurch, dass ich die Olympianorm abgehakt habe, mich gut auf den Sommer oder unbeschwert auf den Sommer vorzubereiten.
Ja, wunderschön, definitiv. Nimm es nochmal gerne mit in diesen Sonntag in Leipzig und dieses Weltklasse-Duell. Wie hast du es persönlich erlebt?
Also ich hatte super viel Spaß. Grundsätzlich war es irgendwie so, dass ich vor dem Wettkampf sehr entspannt war. Ich hatte einfach nur Bock zu springen. Ich habe mich schon auf den Spaß gefreut. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl. Die Atmosphäre war super. Also irgendwie hat es schon an dem Wochenende vorher gut gepasst und ich habe das einfach versucht beizubehalten im Wettkampf und das auch wirklich mitzunehmen, weil, da muss ich auch ehrlich sagen, manchmal verrennt man sich in seinen Emotionen und ist dann doch ein bisschen zu verspannt, aber grundsätzlich war der Wettkampf sehr schön. Ich habe die Lockerheit mit reingenommen und das ist dann halt auch immer der Schlüssel zu so guten Leistungen. Und dann kommt dann halt auch noch so eine Battle-Situation ins Rollen oder ins Spiel und dann kann es sein, dass dann halt solche Leistungen entstehen. Ja, und ich finde halt, solche Wettkämpfe zeigt dann halt auch immer, wie gut wir uns verstehen im Weitsprungkader selber. Und dadurch macht es noch mehr Spaß. Wir sitzen auch immer zusammen und wir quatschen und als wäre nichts. Deswegen macht es sehr Spaß.
Richtig schön, das hat man auch gesehen und das macht auch einfach ganz, ganz viel Freude, euch ja auch als Duo und als Trio insgesamt halt so zu erleben, weil Malaika Mihambo, Laura Raquel Müller und du, also es wirkt wie eine richtig schöne Harmonie, auch wenn ja auch ein gewisser Altersunterschied einfach zwischen euch ist. Aber auf irgendeiner Ebene seid ihr sehr gut, ein gutes Match sozusagen.
Wir sind zwar alle ein bisschen unterschiedliche Typen, aber man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an und da passt es perfekt.
Hast du für dich irgendwie ein Ritual so vor dem Wettkampf, um dich in diese Lockerheit, die du ja auch brauchst, ja, so einzugrooven? Oder ist das so drin? Einfach weil du schon, wenn du das Trikot anziehst, ist ja der Bock, wie du gerade sagtest, schon da.
Ich glaube, erstmal ist es so, ich liebe es, meinen Sport auszuüben. Das macht halt super viel aus. Es macht mir Spaß und ich gehe gerne jeden Tag zu Wettkämpfen. Ich gehe gerne ins Training. Klar, es gibt Tage, da ist es nicht immer einfach, aber trotzdem macht es mir Spaß. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die schon die Basis schafft. Und dann ist es mir auch wichtig, so nach dem Prinzip look good, feel good zu gehen. Das heißt, wenn ich mich fertig mache für einen Wettkampf, dann will ich mich wohlfühlen. Ich mache gute Musik an, schmink mich, mache meine Haare. Ich habe leider das Glück, dass meine Mutter Friseurin ist und
Ah,
ich da
sehr cool.
ja, eine große Bandbreite habe an Frisuren. Genau, und wenn ich mich einfach in meiner Haut wohlfühle, dann das ist schon ein großer Schritt nach vorne. Und dann mache ich mir grundsätzlich einfach keine Gedanken. Ich trainiere jeden Tag, also gefühlt jeden Tag, und arbeite hart. Und wenn das Training gut läuft, dann habe ich einfach Vertrauen in mein Training und dann ist es meistens ein Selbstläufer.
Die Saison fing ja auch schon einfach wundervoll für dich an. Also gefühlt bist du ja wie in so einem Flow in dieser Hallensaison. Bist in Bestleistung in Dortmund eingestiegen mit 6,72, jetzt dann die 6,91 in Leipzig. Und was mir so aufgefallen ist, bei deinem ersten Wettkampf in Dortmund, da hast du im Vorfeld gesagt, warum soll ich nicht wieder gewinnen? Also du kamst ja da als Vorjahressiegerin an, aber das Feld in diesem Jahr war ja mit Malaika Mihambo, Marina Beck, Laura Raquel Müller wirklich stark besetzt. Angst vor großen Namen, kennst du das?
Respekt vor großen Namen, ja, aber keine Angst. Also ich versuche Angst in meinem Vokabular rauszustreichen, weil zum Beispiel Thema Glaube, meiner Meinung nach existiert keine Angst. Deswegen, ich respektiere diese Leute auf jeden Fall. Die haben super gute Leistungen in deren Karriere erbracht und ich finde das auch super. Es inspiriert mich auch selbst. Aber ich sage halt auch immer gerne, dass im Wettkampf werden die Karten neu gemischt. Und das habe ich auch quasi an meiner eigenen Haut spüren müssen, dass ich quasi auf der Startliste Platz 1 war, aber dann am Ende als 14. abgereist bin. Und jeder Wettkampf ist halt eine neue Chance. Deswegen gebe ich mir auch die Chance, dass ich bei solchen Wettkämpfen gewinnen könnte.
Oh, total schön, danke fürs Teilen da auch schon. Wenn wir jetzt noch einmal kurz auf die Weite, also auf die reine Zahl schauen, 6,91, das war auch genau die Weite, die du letztes Jahr in Weinheim gesprungen bist. Und ich weiß, danach kamen viele Fragen im Hinblick auch auf diese magischen 7 Meter. Sind das Fragen, die in diesem Winter auch schon kamen oder die auch du in deinem Kopf platzierst?
Auf jeden Fall. Ich platziere das schon im Hinterkopf. Ich glaube, für jede Weitspringerin ist das so die magische Zahl. Ich glaube, das ist das große Ziel jeder Weitspringerin. Und ich bin auf jeden Fall letztes Jahr meinem Ziel viel näher gekommen. Ich versuche einfach immer mein Bestes zu geben. Und wenn das Beste dann halt in dem Moment die 7 Meter sind, dann nehme ich das dankend an. Ich versuche mich nicht zu sehr auf Zahlen und solche Sachen zu fokussieren. Klar, mit Normen und so sollte man das schon, aber ich will nicht, dass das quasi die Mitte von meiner Vorbereitung wird oder so. Es geht einfach darum, gut abzuschneiden und das Beste aus mir rauszuholen. Und wenn das Beste halt die Norm ist, die 7 Meter und alles, bin ich überaus dankbar, dass ich da quasi das mitnehmen kann.
Ah ja, richtig schön. Ein Mensch, der immer mit dabei ist bei deinen Wettkämpfen, das ist dein Trainer Udo Metzler, der dich auch schon ganz lange begleitet und ja, dich jetzt an den Punkt geführt hat, an dem du jetzt heute hier stehst, schon sehr erfolgreich mit deinen 21 Jahren. Wie würdest du aus deiner Sicht eure Zusammenarbeit so charakterisieren?
Also unsere Zusammenarbeit ist sehr, sehr schön, würde ich sagen. Also der Udo ist ja schon ziemlich, also viel älter als ich und er bringt natürlich auch die Expertise. Also ich frage Udo immer alles, weil der weiß immer alles gefühlt, was Leichtathletik angeht, was Politik angeht, was Leben angeht. Also wir sind da sehr, sehr eng und wir haben doch keine Scheu, über Sachen zu reden, weil wir verbringen so viel Zeit miteinander. Und ich sage auch immer, ich habe auch schon gesagt, er ist so der Topf, der ist so Deckel zu meinem Topf quasi.
Schön.
Ja. Ja, es klappt einfach. Ich finde es schön.
Ja, er hat das tatsächlich, ich glaube, ich darf das verraten, hat das so ähnlich auch erzählt, nämlich dass er sagt, dass du einfach ganz, ganz viel Fröhlichkeit und Leichtigkeit so mitbringst und es einfach auch super viel Spaß macht, mit dir zu arbeiten. Gibt es denn Situationen, Michael, wo du diese Leichtigkeit, diese Fröhlichkeit einbüßt, wo du dir sie aktiv so wieder erarbeiten musst?
Auf jeden Fall. Also besonders in Situationen, wo ich dann quasi den Druck, den es oft manchmal von außen gibt, quasi nachgebe. Und dann kann es sein, dass ich in so eine Spule komme und mich in meinen Gedanken verrenne. Und das kann auf jeden Fall auch passieren. Da bin ich halt menschlich. Und aber ich versuche dann halt auch immer wieder zurückzukommen, weil ich merke, wenn ich da mich verrenne, bringt es mir nichts. Die Wettkämpfe sind dann meistens sogar viel schlechter und ich bin außerhalb meiner Möglichkeiten. Da habe ich zum Glück auch meinen Trainer, der da mit mir redet und mir da hilft oder auch meine Familie und Freunde. Aber ja, dass ich das nicht immer schaffe, fröhlich und locker zu sein, das ist auf jeden Fall auch mal der Fall.
Magst du so verraten, was da so deine kleinen Tricks sind, um dich dann wieder aus diesen Situationen so selber rauszuholen?
Aktuell hilft mir es wirklich, meine Gedanken runterzuschreiben. Ich habe so ein kleines Büchlein, das ich seit 8 Jahren habe oder so. Und wenn es mir, meistens eher wenn es mir schlecht geht oder wenn ich dann keine so gute Phase habe, dann schreibe ich da rein. Und ich finde halt, wenn ich dann diese Gedanken mal auf Papier bringe und mir das durchlese, habe ich das Gefühl, dass das so aus dem Kopf rausgeschrieben wird. Und mit dem im Optimalfall ist es dann auch nicht mehr so schwer. Manchmal, wie gesagt, hat man so Gedankenkarussells, super viele Gedanken. Und wenn man die dann auf Papier schreibt, kann man sie besser greifen und vielleicht erscheint es dann nicht so groß. Also das hilft mir persönlich super viel. Dann halt auch mein Glauben, da als Christin zu beten und Gott zu fragen, dass er mir da hilft. Das sind solche Mittel, die mir aktuell helfen.
Naja, sehr schön. Danke dir dafürs Mitnehmen. Wo du gerade das Thema Glaube und Gott ansprichst, das ist ja auch ein Thema, was du auch auf deinem Instagram-Account als Beispiel auch mit nach außen trägst. Auch, dass du nach Wettkämpfen da immer ganz bewusst auch nach außen diese Dankbarkeit trägst und ja, das auch als Teil deiner Stärke, so wirkt es zumindest, mit definierst. Wie würdest du, oder wenn du uns so ein bisschen mitnehmen magst in vielleicht gibt es auch gar keine alltägliche Glaubenspraxis, aber wie hilft Gott dir in deinem Alltag oder dein Glaube generell?
Ich versuche einfach, also ich bin mit dem Glauben groß geworden und meine Eltern, wir haben immer als Familie zusammen gebetet. Es war, wir haben sogar also so Bibelstunden gemacht, wo immer einer meiner Geschwister, ich habe noch 2 jüngere Geschwister quasi, die Bibellesung geleitet haben und deswegen waren wir immer in Kontakt mit solchen Sachen. Besonders mit der Bibel auch. Und bei mir im Alltag ist es halt so, dass ich besonders zum Beispiel auch vorm Schlafen gehen oder beim Aufwachen erstmal bevor ich ans Handy gehe, erstmal die Nähe zu Gott suche. Und dann halt einfach immer meine Dankbarkeit und meine Verbindung zu Gott suche, auch im Alltag, sei es banale Sachen. Weil diese Welt ist so, es gibt so viele Gefahren, es gibt so viele böse Sachen, die halt passieren. Und es ist halt einfach schon ein Segen, dass man aufsteht. Es gibt Leute, die gehen schlafen und wachen nicht mehr auf. Es ist ein Segen, dass man Auto fährt und kein Unfall passiert. Deswegen versuche ich das halt immer, Gott preiszugeben, dass ich da dankbar bin und dass er mich da leitet. Und auch während des Wettkampfes suche ich da auch immer die Nähe. Ich habe sogar so ein Bild, da sieht man, dass ich da gebetet habe. Das
Ach,
habe ich noch nicht
schön.
gepostet.
Voll schön.
Und ja, genau. Es ist einfach eigentlich ein konstanter Kontakt im Alltag. Es ist wie so ein Freund auf jeden Fall, der mich begleitet.
Richtig toll, danke dir. Wenn du jetzt jemandem, der so gar keinen Bezug zum Glauben oder zu Gott hat, erklären müsstest oder so eine Definition finden müsstest, was Gott ist für dich persönlich jetzt, was wäre da so deine Antwort?
Gott für mich ist ein Vater. Und ein Vater, zu dem ich immer rennen kann und ein Vater, der sein Kind liebt und seine Fehler akzeptiert. Und deswegen habe ich da auch keine Scham, weil er hat mir auch die Chance gegeben, hier auf dieser Welt zu sein. Und allein schon deswegen macht es das Leben lebenswert, meiner Meinung nach, dass ich das Kind unseres Gottes sein kann oder meines Gottes sein kann.
Gibt es so konkrete Beispiele aus deiner bisherigen sportlichen Karriere jetzt etwa, wo du ganz bewusst diese Verbindung gesucht hast und darin dann Halt gefunden hast, wo es vielleicht auch besonders schwierig war etwa?
Ja, auf jeden Fall. Also besonders in brenzligen Situationen, also während des Wettkampfes, kann ich mich zum Beispiel erinnern, in Tallinn 2021 bin ich in der Quali eingestiegen als Weltjahresbeste in der U20 und dann war es natürlich so, okay, Michaela Sani springt um die Goldmedaille mit und dann im Finale, wie gesagt, wurden die Karten neu gemischelt und es schien teilweise auch so, dass ich keine Medaille mitnehme. Und dann im letzten Sprung im letzten Sprung war natürlich der Druck sehr hoch. Und in dem Moment habe ich halt quasi auch Gott gesucht und habe da gebetet und ich habe dann eine innere Ruhe einfach gespürt und so einen Tunnel, als hätte ich alles ausgeblendet, das um mich herum war. Und dann konnte ich dann halt auch so meine Leistung abrufen und habe dann zum Glück am Ende noch die Bronzemedaille mitnehmen können. Das sind echt diese Momente, die es dann ausmachen und die mir dann zeigen, dass ich da nicht alleine bin.
Oh, Magic, Gänsehautmoment, richtig schön. Danke fürs Mitnehmen. Echt sehr, sehr schön. Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, was dein Alltag neben dem Sport noch so auszeichnet, auch wie du den Tag beginnst. Neben dem Sport gibt es aber natürlich noch und auch neben dem Glauben noch ganz, ganz viel weiteres Leben in einem Tag von Michaela Sani. Magst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht?
Ja, also ich studiere ja auch hier in Karlsruhe am KIT Bioingenieurwesen. Und wenn ich die Zeit habe, versuche ich natürlich zu den Vorlesungen zu gehen und alles. Aber so grundsätzlich ist mir immer wichtig, dass ich 8 Stunden Schlaf habe. Deswegen mache ich es von dem abhängig. Dann wache ich auf, dann wird gefrühstückt und dann sagen wir mal, ich habe an dem Tag Uni. Dann gehe ich zur Uni, komme dann wieder zurück, dann mache ich Mittagessen. Mittlerweile setze ich ein bisschen auf Meal Prep. Das macht wirklich viel aus und erspart mir ein bisschen Zeit. Und meistens versuche ich halt zwischen Uni und Training, weil abends trainieren wir immer, dann E-Mails zu schreiben, was für die Uni zu machen. Es könnte auch sein, dass ich manchmal auch Physiotherapie habe zwischen den beiden Sachen. Genau. Und mittags versuche ich quasi meistens am produktivsten zu sein, weil abends bin ich dann immer zu platt und dann geht es abends ins Training. Und nach dem Training bin ich quasi wieder zu Hause.
Und dann ist 8 Stunden Schlafenszeit angesagt.
Ja.
Genau, ich habe gelesen, dass ein Herzensthema neben dem Sport auch für dich die Umwelt ist. Ich glaube, das war im Zusammenhang mit einem Besuch von dir in Kamerun, wo du auch immer noch Familie hast. Und da ging es um das Stichwort Mülltrennung. Allgemein jetzt das Thema Umwelt. Wie sehr ist das mit ein Thema, was dein Alltag schon mit bestimmt, beziehungsweise auch deine Gedanken?
Durch meinen Studiengang begleitet mich das schon auf jeden Fall. Vielleicht habe ich mir auch meinen Studiengang deswegen ausgesucht, weil ich einfach damals, als ich in Kamerun war, ich glaube, das war 2018, habe ich einfach gemerkt, dass da so viel Potenzial in diesem Land steckt und einfach grundsätzlich unsere Welt so wichtig ist und auch viel darauf appelliert wird, dass wir da auch was machen sollen. Klar, ich muss sagen, es ist nicht einfach, den Sport als Sportler und ja, als Sportler und diesen Umweltgedanken immer zu kombinieren, dadurch, dass man gewisse Ausrüster hat und da viel auch Konsum entsteht und dann halt auch die Reisen und so. Aber wenn es mir möglich ist, versuche ich so Kleinigkeiten in meinen Alltag einzubauen, sei es nicht so viele Plastikflaschen verwenden, mehr Fahrrad fahren oder laufen, statt mit dem Auto zu fahren, wenn es mir möglich ist. Oder halt, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, mit dem Zug zu einem Wettkampf zu fahren, dann das zu machen. Das sind so Kleinigkeiten, aber es ist nicht immer einfach, weil die Flexibilität manchmal als Sportler nicht so da ist. Aber ich versuche es in meinen Möglichkeiten trotzdem einzubauen und dann hoffentlich auch mit meinem Studiengang, wenn ich den hoffentlich erfolgreich absolviert habe, zukünftig auch meines Heimatlandes oder meines Mutterlandes zurückzugeben. Ja, das ist mir wichtig.
Ja, so kleine Dinge alleine halt einfach schon, ne? Wenn wir jetzt nochmal auf den Sport schauen, du hast nach dieser Hallensaison beziehungsweise nach den deutschen Hallenmeisterschaften gesagt, in der Hallensaison habe ich jetzt alle meine Ziele erreicht. Ich bin mir sicher, es kommen jetzt noch ganz, ganz viele Ziele in diesem Jahr, auf die du hinfieberst. Magst du die ein bisschen mit uns teilen?
Auf jeden Fall ist es so, dass die Europameisterschaft in Rom ansteht und es ist auf jeden Fall auf meiner Liste daran, mindestens teilzunehmen und auch mindestens bei der Top 8, in der Top 8 mitzumischen. Ich hatte jetzt schon ein paar internationale Meisterschaften in der A-Nationalmannschaft und die Rahmenbedingungen waren jetzt nicht immer optimal und ich würde auch gern jetzt mal in ein Finale springen. Das ist mir wichtig und dann geht es dann halt noch natürlich dann die Technik zu verfestigen, die Weiten noch mehr zu etablieren hinsichtlich den Olympischen Spielen in Paris. Das ist natürlich oberste Priorität. Und da schauen wir mal, da will ich auch auf jeden Fall mindestens in die Top 8. Und wenn sich das weiter etabliert, dann kann man auch vielleicht oben mitmischen. Das mache ich gerne. Ich sage immer, ich ärgere die Großen, weil die sind ja meistens alle immer älter als ich. Deswegen, das mache ich gerne.
Das macht auch sehr viel Freude, dir dabei zuzuschauen. Wie sieht denn der Fahrplan bis dahin aus? Hast du schon irgendwelche Steps mit deinem Trainer geplant, die jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten anstehen?
Dann haben wir noch zwei Trainingslager, einmal an der Côte d'Azur in Saint-Raphaël. Und dann gehen wir mit der Nationalmannschaft nach Belek im April. Und dann kurz danach fängt auch schon die Saison an. Ich weiß noch nicht ganz genau, welche Wettkämpfe ich zwischen den internationalen Meisterschaften quasi wahrnehmen werde. Aber es wird sehr, sehr wahrscheinlich einen Wettkampf sogar hier in meiner Heimatstadt geben, in
Oh,
der
schön.
Nähe. Also für die Leute, die aus Karlsruhe kommen, auf Instagram werde ich berichten. Genau, das finde ich super schön, dass da auch heimische Leute das vielleicht sehen können. Aber sonst weiß ich nicht ganz genau. Also nur die internationalen Meisterschaften, die deutschen Meisterschaften
Na
natürlich auch.
klar.
Das dürfen wir nicht vergessen. Genau, aber da müssen wir noch schauen.
Volles Programm auf jeden Fall in diesem Jahr für dich. Das wird spannend und mit Sicherheit auch sehr, sehr schön. Wenn du so mal den Blick auf das Ende des Jahres wirfst, was wäre da so die Schlagzeile, die du gerne in diesem Jahr über dich lesen würdest?
Ich glaube, was ich wirklich cool fänden würde, ist, wenn das heißen würde, Michael springt die 7 Meter. Ich glaube, das wäre so eine Schlagzeile, das würde ich wirklich super finden, weil, wie gesagt, das ist ein Traum jeder Weitspringerin. Und dann natürlich auch in dem Alter. Also ich bin dann, sagen wir mal, ja, vielleicht Ende der Saison bin ich da schon 22, aber die Weite bin ich mit 21 dann wahrscheinlich gesprungen. Und das wäre einfach, ja, überragend.
Nehmen wir, schreibe ich direkt auf, ist großartig. Michael, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch, dass du uns so mitgenommen hast in dein Leben, in deinen Alltag, in deinen Glauben, in dich als Person und wir werden es feiern, deine weitere Reise mit zu begleiten. Ganz lieben Dank.
Ich habe zu danken. Vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön.